Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
In 5 Wochen, am 26. Mai, wählen wir Europäer ein neues Parlament. Wie schon einige Male vor Wahlen geht auch diesmal die Angst um, die Angst vor Desinformation, die über das Internet kommt. Die Sorge ist berechtigt, denn gerade vor so wichtigen Entscheidungen werden Fake News-Betreiber besonders aktiv. Und deshalb hat Europa vorgesorgt und eine Anti-Desinformationseinheit gegründet.
Doch wie schlagkräftig ist die wirklich? Darüber reden wir in dieser Breitbandausgabe mit Martin Böttcher.
Und Vera Linz, herzlich willkommen.
China macht seit Monaten von sich reden, weil es muslimische Minderheiten wie die Uiguren und Kasachen überwacht und unterdrückt. Dystopische Science-Fiction scheint hier Realität zu werden, denn als mächtiges Werkzeug zur Überwachung dient künstliche Intelligenz.
Das lassen wir uns erklären, aber China liefert nicht nur Realdystopie, sondern auch ganz große Science-Fiction-Geschichten für das Weltpublikum. Wir stellen Ihnen einen Bestseller made in China vor. Und wie immer haben wir Musik aus dem Netz, die dort kostenlos heruntergeladen werden kann.
Los geht's mit The Drywall Heels, einer Band aus Ontario, die sehr 60s angehauchten Powerpop macht. Sehr harmonisch und melodiös ist das alles, auch ein kleines bisschen psychedelisch. Wir hören einen Song aus ihrer Debüt-EP, Christine.
Topic.
Wie stark können Lügen Wahlen entscheiden? Diese Frage wurde heiß diskutiert, nachdem bekannt wurde, dass vor der US-Präsidentschaftswahl 2016 massenhaft Fake News kursierten, die dann auch noch millionenfach geklickt wurden. Und auch die Jahre danach haben gezeigt, politische Hochphasen wie Wahlen oder Streitthemen wie die Migration lösen Wellen von Fake News aus und können damit eine öffentliche Meinung beeinflussen.
Was kann man dem aber wirkungsvoll entgegensetzen? Die EU versucht es jetzt mit einer Anti-Desinformationseinheit. Damit soll verhindert werden, dass die Europawahl von Kampagnen und durch Panikmache beeinträchtigt wird. Der Wähler, so die Idee, soll nicht irgendwelchen Lügen zum Opfer fallen.
Aber wie funktionieren eigentlich diese Kampagnen? Bekannt für ihre Desinformationskampagnen ist zum Beispiel die Neue Rechte. Sie wurde zuletzt aktiv beim Streit um den UN-Migrationspakt, einem internationalen Abkommen, das Migration weltweit regeln soll. Und rechtsextreme Gruppen haben das Papier Papier als Verschwörung umgedeutet und das dann auch entsprechend kommuniziert.
Die Details dazu hat das Journalistenteam Investigate Europe recherchiert. Teil des Teams ist Nico Schmidt. Wir haben mit ihm gesprochen und ihn als erstes gefragt, wie es denn genau zur Desinformationskampagne gekommen ist.
Es kam dann im Frühjahr 2018, also vergangenen Jahres, dazu, dass der Mitarbeiter eines AfD-Bundestagsabgeordneten auf diesen Migrationspakt aufmerksam wurde. Er hat ihn in einer Datenbank des Bundestags einen Entwurf gefunden und hat daraufhin einen Artikel geschrieben in der rechtspopulistischen Zeitung Junge Freiheit. Das Thema ist aber so ein bisschen im Sande verlaufen. Und schlagartig geändert hat sich das im September vergangenen Jahres, als dann der Chef der identitären Bewegung, Martin Sellner, ein Video auf YouTube hochgeladen hat, wo er über diesen Migrationspakt gesprochen hat. Der hat dann eine Kampagne gestartet, die sich Migrationspakt stoppen nennt. Unter anderem dafür auch das Chatprogramm Telegram benutzt und immer mehr Follower motiviert. Es kam dann tatsächlich dazu, dass Ende Oktober Österreich angekündigt hat, den Pakt nicht mehr zu unterzeichnen. In der Folge dessen haben auch traditionelle Medien begonnen, über den Migrationspakt und über die vermeintliche Kritik oder vermeintlich berechtigte Kritik daran zu berichten. Diese Mainstream-Medien sind aber Teil des Problems, weil sie arbeiten wie ein Verstärker und machen diese Desinformation einfach hörbar für noch mehr Menschen. Und wie ein Lauffeuer hat sich dann die Kritik am Migrationspakt über ganz Europa verbreitet. Und am Ende hat das dazu geführt, dass die belgische Regierung sich unmittelbar vor der Unterzeichnung des Migrationspakts zerlegt hat und am Ende fast 30 Staaten den Pakt nicht unterzeichnet haben.
Gegen solche Desinformationskampagne wurde in der EU eine neue Einheit gegründet, von der wir aber bislang gar nicht so viel gehört haben. Was genau steckt hinter dieser Einheit?
Man muss dazu sagen, es gibt auf EU-Ebene zwei Einheiten, die sich mit Desinformation beschäftigen. Die eine gibt es bereits seit 2005. Die nennt sich East Stratcom. Am Anfang war das ein Personenladen. Inzwischen arbeiten in der East Stratcom 11 Leute. Und diese 11 Personen beobachten öffentlich zugängliche Netzwerke, vor allem Twitter. Sie haben dabei nur das Mandat, Einflussnahme zu beobachten, die von außerhalb der EU kommt, und dokumentieren, was sie sehen, auf einer Website, die EU versus Disinformation heißt. Im vergangenen Jahr wurde noch eine zweite Einheit beschlossen, die sich Rapid Alert System nennt. Dabei handelt es sich um eine Plattform, welche den Mitgliedstaaten der EU die Möglichkeit bietet, sich über Informationen auszutauschen und sich gegenseitig zu alarmieren. Pro Land gibt es eine Kontaktperson, die in Deutschland im Auswärtigen Amt sitzt. Und fällt der etwas auf, soll sie es auf diese Plattform einstellen. Und vor der Europawahl bekommen dann die Kollegen in den anderen Ländern einen Alarm. Das Problem bei dem Rapid Alert System ist so ein bisschen, dass nicht ganz klar ist in Deutschland, wie Informationen über mögliche Desinformationskampagnen am Ende bei dieser Kontaktperson im Auswärtigen Amt landen. Das ist weitgehend noch alles auf Basis eines informellen Austausches, und wie Social Media hier in Deutschland zum Beispiel beobachtet wird, ist nicht geregelt.
Hat es denn schon Aktionen dieses Systems gegeben, also dass da schon Warnungen ausgegeben worden sind, auf die dann jemand anderes reagiert hat?
Soweit wir wissen, gab es bisher noch keine Alarmmeldung über das Rapid Alert System.
Die Einschätzung nach der Recherche jetzt, diese Anti-Desinformationseinheit der EU, die East Stratcom, die ist machtlos. Warum ist die machtlos?
Das hat mehrere Gründe. Die East Stratcom hat zum einen so zu wenig Mitarbeiter. 11 Mitarbeiter, wenn man sich vorstellt, wie viel Inhalte im Internet, auf Facebook, auf Twitter jeden Tag veröffentlicht werden. Das sind einfach zu wenige, um das wirklich grundlegend zu überwachen. Dann kommen dazu die Möglichkeiten der Überwachung. Sie können eigentlich nur auf öffentlich zugängliche Informationen zugreifen, und mit 11 Personen schaffen sie es auch nur, einen Teil der relevanten Netzwerke zu beobachten. So gehen sie vor allem auf Facebook und Twitter. Wir haben aber in vergangenen Kampagnen gesehen, dass auch Instagram oder öffentliche Chatgruppen, zum Beispiel auf Telegram, immer wichtiger werden. Und diese Medien können sich die Leute der East Stratcom nicht anschauen. Sie schauen sie sich nicht an, weil sie vermutlich zu wenige sind. Und zum Dritten gibt es noch ein Legitimitätsproblem, denn die Mitarbeiter der East Stratcom dürfen nur Einflussnahme, die von außerhalb der EU kommt, beobachten und dokumentieren. Als sie einmal mehrere niederländische Medien auf ihrer Plattform gelistet haben als mögliche Desinformationsverbreiter, hat die niederländische Regierung damit gedroht, die East Stratcom zu schließen.
Welche Rolle spielen denn die großen Plattformen Facebook, Google und Twitter? Wie, wenn sie es tun, arbeiten die denn mit der EU zusammen, um Desinformationskampagnen abzuwehren?
Im vergangenen Jahr haben die Plattformen mit der EU einen freiwilligen Verhaltenskodex unterzeichnet. Darin verpflichten sie sich zu einer ganzen Reihe von Maßnahmen. Sie verpflichten sich auch dazu, jeden Monat einen Bericht über die Umsetzung dieser Maßnahmen einzureichen. Eine sehr wesentliche Maßnahme ist, dass für den Nutzer sichtbar sein soll, wer für Werbung gezahlt hat. Denn das sieht man häufig nicht. Wenn man auf einer Plattform ist und einem wird Werbung angezeigt, weiß man nicht, wer die bezahlt hat. Das geschieht allerdings bisher sehr schleppend. So hat zu uns der zuständige EU-Sicherheitskommissar Julian King gesagt, die Plattformen haben versprochen, etwas zu unternehmen, doch bis jetzt ist wenig passiert. Das Problem dabei ist, wenn die Plattformen nichts tun, hat die EU auch nicht die Möglichkeit zu handeln, denn es gibt keinerlei Sanktionsmöglichkeit bei dieser freiwilligen Selbstverpflichtung. Und man muss vielleicht noch sagen, dass in Deutschland bisher gar nichts passiert ist. Hier gibt es noch nicht mal eine freiwillige Selbstverpflichtung.
Der Journalist Nico Schmidt vom Investigativteam Investigate Europe. Die Experten, mit denen Schmidt und die anderen Reporter gesprochen haben, sind sich einig, dass eine Desinformationskampagne auch während der EU-Wahl wahrscheinlich ist. Und die Recherchen der Reporter, die immer wieder aktualisiert werden, kann man abonnieren unter investigateeurope.eu/newsletter.
Was können solche Kampagnen aber tatsächlich bewirken? Wie weit beeinflussen sie das Denken? Gleich reden wir darüber mit dem Datenjournalisten Michael Kreil.
Vorher gibt's Musik von Speedy Ortiz, einer amerikanischen Indie-Rock-Band, die letztes Jahr ihr drittes Album veröffentlicht hat. Immer mal wieder verschenken sie auf Bandcamp Songs, posten alte Demos oder veröffentlichen Songs, die es nicht auf die Alben geschafft haben.
Darunter ist auch dieses Stück hier, DTMFA, was die Abkürzung ist für Dump That Motherfucker Already. Darin geht es aber gar nicht um eine konkrete Person, die man loswerden will, sondern um all den Kram, den man so mit sich rumschleppt und der einen runterzieht und von dem man sich einfach mal lösen muss, um vorwärts zu kommen.
I'm not the same.
In 5 Wochen wählen die Europäer ein neues Parlament. Doch so richtig gerüstet gegen Desinformationskampagnen ist Europa nicht. Das haben wir gerade im Gespräch mit dem Investigativjournalisten Nico Schmidt gehört. Die EU wäre machtlos gegen Desinformationskampagnen und die Plattformen helfen nur unzureichend bei der Aufklärung und Verhinderung von solchen Kampagnen mit. Und sie wären außerdem nicht reguliert.
Bei uns im Studio ist jetzt der Datenjournalist Michael Kreil. Hallo, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Wie gefährlich ist das Ihrer Einschätzung nach, wenn man den Desinformationskampagnen nichts entgegenzusetzen hat?
Naja, also ich meine, Desinformationskampagnen hat es schon immer gegeben. Ich möchte mal an den Irakkrieg erinnern, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen besitzt. Das war ja auch eine Desinformationskampagne. Ich glaube, Desinformationskampagnen hat es schon immer gegeben und haben in Teilen auch Menschenleben gekostet. Und ich glaube, sie sind leider in vielen Wahlen, spielen leider auch eine Rolle dabei. Die Frage ist, ob das, was jetzt hier untersucht wurde, tatsächlich eine Desinformationskampagne ist. Das erste Problem, was ich sehe, ist an dem Begriff Desinformation. Desinformation ist ja eine Falschinformation, bei dem die Leute mit Absicht sie versuchen zu streuen, um ihre politischen Ziele durchzusetzen. Die Frage ist, kann ich denn wirklich in die Köpfe reinschauen, ob sie denn das mit Absicht machen? Vielleicht glauben sie das ja, ne? Also vielleicht sind die neuen Rechten tatsächlich überzeugt, dass Deutschland und Europa unter der Gefahr sind, dass Migrations- und irgendwie überrollt oder die Bevölkerung umgefolgt werden soll. Dann ist es aber keine Desinformation, sondern es ist Falschinformation. Das zweite ist, es ist eine Kampagne. Mehr und mehr beobachten wir, dass sich ganz viele diese Dinge nicht zentral organisiert sind, sondern aus sich aus einer Bewegung heraus entstehen. Es gibt einen Unterschied zwischen Kampagne und Bewegung. Greta Thunberg beispielsweise macht ja auch keine Kampagne. Sie hat ja eine internationale Bewegung gestartet mit Millionen von Schülern und Schülerinnen in der ganzen Welt. Und deswegen ist die Kernfrage hier an diesem Punkt, ist es wirklich eine Desinformationskampagne oder ist es eigentlich eine Art Falschinformationsbewegung? So, das wäre so, glaube ich, die wichtigste Frage, die man eigentlich in dieser Recherche stellen müsste.
Das ist eine wichtige Unterscheidung. Dennoch stellt sich trotzdem die Frage, wie wirkt sowas, ne? Also, welche Auswirkungen hat das auf die Köpfe der Menschen? Lassen sich damit Wahlen manipulieren? Haben Sie da Erkenntnisse?
Na, was wir interessant fanden, ist, wir können zwar sehr gut diese Mechanismen beobachten, was wir uns aber gefragt haben, ist, inwieweit sind die denn anschlussfähig? Also, ich sehe, dass eine Gruppe von, was weiß ich, 10.000 Leuten, 100.000 Leuten auf Facebook alle die gleichen Desinformationen, Falschinformationen teilen. Aber wie ist sie denn anschlussfähig? Wieso kommen denn noch mehr Leute dazu? Warum wächst das sozusagen? Und da ist es ganz interessant zu beobachten, dass es Mechanismen außerhalb des Internets gibt, wo dann die klassischen Medien mitmachen. Ich habe extra mal eins rausgegriffen, und zwar einen Text, wo gesagt wird, dass der Migrationspakt eine Einladung an alle ist. Kern des UN-Migrationspaktes ist es, illegale Migration zu legalisieren, und der Pakt soll auch der Volkserziehung dienen und so weiter. Und das war ein Text von Stefan Aust. Ist der Herausgeber der Welt, der sowohl auf Welt.de als auch als Aufmacher bei Welt am Sonntag erschienen ist. Und da frage ich mich, was ist denn jetzt sozusagen die Wirkung solch eines Textes des Herausgebers der Welt im Vergleich zu 100.000 Klicks bei Martin Sellner auf YouTube? Ich würde sagen, dass solche Artikel einfach mehr zum Wachsen solcher einer Bewegung oder Kampagne beiträgt als das YouTube-Video von Martin Sellner, wo eh nur die Fans zuschauen.
Wobei das natürlich auch Teil der Strategie ist, ne? Dass man diese klassischen Medien möglichst da einbinden möchte, um der Kampagne, was auch immer es für eine Art von Kampagne ist, vielleicht mehr Wucht zu verleihen oder sie eben bekannter zu machen. Die EU glaubt an eine Desinformationskampagne und hat eine Taskforce eingerichtet, die außereuropäische, also alles, was von außerhalb der EU kommt, an Einflussnahme beobachten soll. Was wiegt denn schwerer? Einflussnahme von außen oder die innereuropäische Desinformationskampagne, wenn man sie so nennen möchte?
Also ich glaube, der zentrale Punkt ist, dass es überhaupt anschlussfähig ist. Also dass ich eine Falschinformation verbreite oder sie mir ausgedacht habe und mit einem Ziel konstruiert habe, ist ja das eine. Aber warum verbreitet sie sich 100.000 Millionenfach? Und der Grund dafür ist, dass wir sozusagen einen Rassismus, eine Angst vor dem Islam, eine Angst vor Migration in Deutschland, auch in der Mitte der Gesellschaft finden. Und das ist ja der Grund, warum sie sich überhaupt verbreiten können. Das alleine Entwickeln von falschen Informationen das hat ja erstmal noch keine Wirkung. Erst dadurch, dass es sich verbreitet. Und da sehe ich eigentlich das Kernproblem von allem. Wer sich dann die falsche Information ausgedacht hat, ist völlig irrelevant. Ob das jetzt Russen oder ein Österreicher war oder sowas, völlig egal. Das ist tatsächlich Millionen sich dem anschließen. Das ist eigentlich das zentrale Problem dabei.
Würden Sie dann sagen, so eine Taskforce ist eigentlich überflüssig, weil man ganz woanders ansetzen muss, nämlich in den Köpfen der Menschen, wie Sie es eben beschrieben haben, die eben das schon aufnehmen, positiv aufnehmen, solche Argumentationen?
Sehe ich genauso. Also wogegen soll denn eine Taskforce denn genau agieren? Es ist ja schon schwierig herauszufinden, wer hinter irgendwas theoretisch stecken könnte. Ich glaube, das Erste, was wir brauchen, ist irgendwie ein Verständnis für das Phänomen. Wir brauchen also tatsächlich klassische Forschung, interdisziplinäre Forschung, Psychologie, Rassismusforschung, Soziologie, Politikwissenschaften und dann noch Data Science obendrauf, um die ganzen sozialen Medien und ihren Wirkungen zu verstehen. Wir müssen das, glaube ich, erst verstehen. Und ich sehe ja auch, dass die ganzen Experten sich dann auch uneinig sind. Wir haben zwar die ganzen Puzzleteile schon zusammen, aber wir haben sie noch nicht zu einem guten Bild zusammengesetzt.
Ob es von außerhalb von Europa kommt oder innerhalb Europas, würde ich auch so sehen. Wahrscheinlich kein großer Unterschied. Trotzdem vielleicht die Art und Weise, wie diese Kampagnen ja sich aufschaukeln, wie sie Verbreitung finden, spielt vielleicht trotzdem eine Rolle. Ein Schlagwort ist ja Dark Social oder einfach nicht öffentliche Kommunikation, also in abgeschlossenen Räumen. Und genau in die hat auch die EU-Taskforce natürlich keinen Einblick, sollte sie ja vielleicht auch nicht haben. Es gibt ja bei uns immer noch so etwas wie ein Geheimnis, Briefgeheimnis, kennen wir ja von früher noch. Welche Rolle spielt aber Privatkommunikation in Desinformationskampagnen?
Also da kann man tatsächlich natürlich nicht reinschauen. WhatsApp in abgeschlossenen Gruppen, nur wenn tatsächlich Investigativjournalisten oder andere Art irgendwie schaffen, diese Gruppen zu unterwandern, reinzuschauen, kann man einen Einblick verschaffen. Aber es gibt ja mehrere Beispiele. Vor der Bundestagswahl sind ja einige AfD-nahe interne geschlossene Facebook-Gruppen beispielsweise veröffentlicht worden. Da sieht man ja auch die Radikalisierung drin. Oder ein Beispiel aus Frankreich, mir ist jetzt der Name entfallen, die Facebook-Gruppe von relativ vielen Journalisten, die sich dann aber dann schon Richtung Sexismus entwickelt haben. Ich glaube, hier haben wir auch ein gruppendynamisches Phänomen, dass sich eine Gruppe gegenseitig steigert. Die Leute, die anderer Meinung sind, sind dann aber eher ruhig da drin und geben keine Widerworte, und so verselbstständigt sich das gruppendynamisch da drin. Es ist wahnsinnig interessant, aber auch hier die Frage, ist das wahlentscheidend? Ist das ein Phänomen, das halt zu einem Massenphänomen wird?
Wie vorgehen gegen Desinformation oder Falschinformation? Darüber sprachen wir mit dem Datenjournalisten Michael Krey. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.
Gerne.
Small Million heißen die beiden, ein Duo aus Portland mit dem melancholischen Synthie-Pop-Stück Wild Devices Alone.
Breitband, Medien und Meinungen.
Heute mit Dennis Kogel, hallo.
Hallo.
Der Brand der Kathedrale Notre-Dame in Paris, kaum ein anderes Ereignis hat so viele Menschen in dieser Woche so sehr beschäftigt. Und während die Kathedrale brannte und sehr schwer zerstört wurde, spielten sich im Netz und in den Medien interessante Dinge ab, die wir jetzt besprechen wollen. Und zwar mit dir, Dennis.
Genau. Viele Menschen verfolgten den Brand von Notre-Dame nicht im Fernsehen oder im Radio, sondern auf YouTube. Mhm. Hier gab es Livestreams von diversen internationalen und französischen Fernsehsendern mit Kamerateams vor Ort. Der YouTube-Algorithmus meinte allerdings etwas anderes zu erkennen.
Richtig, nämlich die Videoaufnahmen von den Terroranschlägen vom 11. September 2011 auf das World Trade Center in New York. Und Zuschauer in den USA, in Indien und in Südkorea, die bekamen unter den Livestreams ein kleines Infofenster eingeblendet, das Zuschauer auf Online-Enzyklopädien verlinkt hat. Und diese Funktion, die setzt YouTube seit dem letzten Jahr ein, um bei Themen, bei denen es besonders viel Falschinformationen auf der Plattform gibt, besser informieren zu können. Zum Beispiel eben bei den Anschlägen vom 11. September 2001. Ich habe es eben 2011 gesagt, sorry. Das ist ja eigentlich eine ganz gute Idee, aber hier hat der Algorithmus einfach falsch entschieden. Und Claudia Zettel, die Chefredakteurin vom Magazin Future Zone, die sieht darin etwas sehr Wichtiges, denn dieser Moment zeigt ihrer Ansicht nach, wie unzuverlässig Upload-Filter funktionieren könnten und über die haben wir im Zuge der Urheberrechtsreform der letzten Wochen viel gesprochen.
Und deswegen fand ich das hier ein gutes Beispiel, um sich darauf einzustellen, was dann möglicherweise drohen könnte. Weil natürlich Plattformen wie YouTube das immer nur automatisiert lösen können und niemals jetzt händisch oder Personen dahinsetzen können, die sich jedes einzelne Video anschauen.
Und Claudia Zettels Befürchtung ist eben, wenn Algorithmen jetzt schon nicht zwischen dem World Trade Center und dem Notre Dame unterscheiden können, wie sollen dann noch viel komplexere Urheberrechtsverletzungen per Algorithmus erkannt werden? Zettel sieht hier eben einfach einen Ausblick auf eine Plattform, auf YouTube, die in Europa dann vielleicht nur noch eingeschränkt zu nutzen sein wird.
YouTube hat ja den Fehler schnell korrigiert, aber nicht schnell genug, denn diese Einblendung hat schon gereicht, um einige Menschen glauben zu lassen, es handele sich um einen weiteren Terroranschlag.
Ja, diese Einblendung war dann auch ein Baustein für die vielen Verschwörungstheorien, die schon am selben Abend vor allem über Twitter verbreitet wurden. Es handelt sich da erwartbar um antimuslimische Verschwörungstheorien. Problematisch ist das aber vor allem, dass diese Falschinformationen dann unter anderem zum Beispiel vom US-Sender Fox News und vom russischen Staatssender RT, Russia Today, aufgegriffen wurden und so auch möglicherweise legitimiert wurden.
Dass Sender wie Russia Today oder Fox News solche Ressentiments bedienen, das ist ja eigentlich nichts Neues mehr. Aber Kritik gab es auch an der Berichterstattung großer, vor allem öffentlich-rechtlicher Medien bzw. deren Nicht-Berichterstattung.
Ja, es gab vor allem Kritik dafür, dass es kein, etwas unglücklicher Sendungstitel hier, keinen weiteren Brennpunkt zum Thema gab in der ARD, dass die Meldung in der Tagesschau erst auf Platz 3 der Sendung lief und dass es eben keine laufende Fernseh-Live-Berichterstattung in den öffentlich-rechtlichen Medien gemacht wurde. Die gab es lange Zeit in Deutschland nur bei NTV und Welt.
Man muss natürlich fairerweise sagen, es gab verlängerte Tagesthemen und zu später Nacht auch ein Tagesthemen extra. Und online hat man natürlich auch mit dem Livestream das zumindest so gecovert.
Ja, so habe ich das auch nachverfolgt. Aber einigen Kritikern war das nicht genug, besonders prominent dabei Armin Laschet, CDU-Ministerpräsident in NRW, aber auch der ehemalige Chefredakteur von ARD aktuell, Ulrich Deppendorf. Auf einer Intendantentagung in Hamburg erklärte dann auch der ARD-Vorsitzende und BR-Intendant Ulrich Wilhelm die Hintergründe zur Berichterstattung vom Montagabend. Es habe logistische Gründe dafür gegeben, man hätte keine neuen Informationen liefern können, sondern eben nur Bilder der brennenden Kathedrale zeigen. Das gab es dann auch bei den anderen Sendern und man habe genau das nicht gewollt. Es gab für diese Entscheidung aber auch Lob. Thomas Lückerath schreibt im Medienmagazin DWDL, so eine Live-Schalte nach Paris, die hatte eigentlich nur Desaster-Porn gegeben, einfach nur eine brennende Kathedrale. Er sieht aber die Gründe für eine fehlende Live-Berichterstattung auch im Rundfunkstaatsvertrag, der eben einfach keinen Auftrag für einen reinen Live-Nachrichtensender beinhaltet.
Den man dann vielleicht doch gerne hätte. Man kann also sagen, dass die Reaktion auf den Brand von Notre Dame einiges aussagt, auch über unsere Medienlandschaft und unser Verständnis von Nachrichtenwert. Dennis Kogel mit den Medien und Meinungen für diese Woche. Vielen Dank.
Dankeschön.
Und die Links dazu gibt es auf unserer Sendungsseite breitband.deutschlandfunkkultur.de. Und weil das jetzt viel für den Kopf war, gibt es hier in Breitband etwas für Hand und Herz. Caliccio Beach Party, eine Band aus Seattle mit Put Your Hand Over My Heart.
Besprechung.
Man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um den Überwachungsstaat zu fürchten. Aber im Vergleich zu China stehen wir noch relativ weit unten auf der Orwell-Skala. Und wer in China zu einer verdächtigen Gruppe gehört, dem wird das Leben dort doppelt und dreifach schwer gemacht.
Nehmen wir das Beispiel der Uiguren. Diese muslimische Minderheit steht seit Jahren unter besonderer Beobachtung. Und in den letzten Monaten berichteten Journalisten verstärkt von Umerziehungslagern und Unterdrückungsmaßnahmen, vor allem in der Provinz Xinjiang im Westen Chinas. Die New York Times und der englische Guardian etwa haben darüber geschrieben, wie dabei die Technik immer wichtiger wird.
Vor allem die automatisierte Gesichtserkennung spielt dabei eine Rolle, aber auch Software, die erkennt und meldet, wenn sich zum Beispiel mehrere Uiguren an einer Stelle befinden.
Wir wollten noch mal genauer wissen, warum es die Uiguren trifft und welche Firmen an diesen computergestützten Überwachungsmaßnahmen mitwirken. Dazu haben wir vor der Sendung mit dem ARD-Korrespondenten Axel Dorloff in China gesprochen. Und zuerst haben wir gefragt, was über diese Umerziehungslager für die Uiguren bekannt ist.
Nach letzten Schätzungen von Wissenschaftlern gibt es etwa 1,5 Millionen Menschen, die in Xinjiang in Umerziehungslagern festgehalten werden. Die Führung in Peking hat deren Existenz, also die Existenz dieser Lager, lange bestritten. Seit einigen Monaten redet China nun von Ausbildungs- bzw. Trainingszentren. Und konkret heißt das Lernen der chinesischen Sprache, Singen patriotischer, kommunistischer Lieder, Wissen büffeln über die Volksrepublik und Staats- und Parteichef Xi Jinping. Es gibt auch Opfer- und Zeugenberichte, die von Folter reden. Alles Religiöse ist in diesen Lagern streng verboten. Und offenbar ist China jetzt dabei, die Kontrolle über muslimische Minderheiten Minderheiten auszuweiten. Nicht nur in Xinjiang, sondern auch in anderen Provinzen sollen Uiguren und andere muslimische Minderheiten identifiziert werden.
Wenn ich Umerziehungslager höre, würde ich nun davon ausgehen, dass ohnehin die Menschen schon rund um die Uhr überwacht werden. Nun besagen aber die aktuellen Berichte, dass neue Software eine Rolle spielt, Gesichtserkennungssoftware. Wie wird diese denn eingesetzt?
Ja, die wurde auch schon vorher eingesetzt. Zunächst muss man dazu wissen, dass China die ganze Provinz Xinjiang in eine Mischung aus Polizei, Überwachungs- und Staat und Straflager verwandelt hat. Also der Alltag zum Beispiel in einer Stadt wie Kaschgar, ganz im Westen an der Grenze zu Kasachstan, ist durchsetzt von Schikanen und totaler Überwachung. Ich war selbst eine Woche dort unterwegs. Wer in die Stadt will, muss unzählige Checkpoints passieren. Überall sind Sicherheitsscanner, sogar welche, die Iris scannen. In jedem Winkel der Stadt hängen Überwachungskameras, viele mit Gesichts- oder Gangerkennungssoftware, die Personen zuordnen. Wenn man Taxi fährt, gibt es vorne und hinten Kameras und auch Audioüberwachung für Fahrer und Mitfahrer. Also jedes Gespräch im Taxi kann mitgeschnitten werden und dann im Zweifel auch gegen den Taxifahrer verwendet werden. Diese ganzen Technologien ermöglichen eine Art Racial Profiling, ein Indiz dafür, dass der chinesische Staat alle Muslime potenziell als verdächtig einstuft. Und das geht so weit, dass Gesichtserkennungssoftware zur Nachbarschaftsüberwachung Alarm schlägt, wenn erst ein Uigure in der Nachbarschaft wohnt und innerhalb kurzer Zeit mehr hinzuziehen oder regelmäßig zu Besuch kommen. Also jede Ansammlung von Muslimen gilt im Prinzip als verdächtig.
Wer hat denn letztendlich diese Software mitentwickelt? Also wer hat dieses Szenario, ich sag's mal so, das, was wir bisher nur aus dystopischen Science-Fiction-Filmen kennen, wer hat das praktisch in die Jetztzeit geholt? Wer hat das realisiert?
Ja, es gibt in China unheimlich viele Startups, kleinere Unternehmen, die in diesem Feld tätig sind. Also das sind Firmen wie MacVi, wie SenseTime oder auch Hikvision und CloudWalk. Wir waren in Xinjiang auf einer Messe, die hieß offiziell Technologie zur Terrorismusbekämpfung. Da war dieses ganze Zeug in einer Halle zu sehen. Es gibt in China einen riesigen Markt für die Technologien der künstlichen Intelligenz. China ist da in der praktischen Anwendung ganz weit vorne. Beim Einsatz von intelligenten Kameras, von Gesichts- oder Gangerkennung, bei der Kriminalitätsbekämpfung oder auch in der Verkehrsüberwachung. China präsentiert, wenn man hier die Staatsmedien liest, andauernd neue Projekte, die auf künstliche Intelligenz setzen. Es gibt dazu auch milliardenschwere staatliche Förderprogramme. Und die chinesischen Provinzen stehen geradezu im Wettstreit, wer denn am meisten in diese Zukunft investiert.
Aus westlicher Sicht klingt das, was Sie jetzt beschrieben haben, ja nach einer Dystopie, nach 1984 oder auch nach Science Fiction von Cory Doctorow. Ist die Entwicklung in China wirklich so undemokratisch und bedenklich, wie sie aus unserer Sicht wirkt? Oder gibt es da vielleicht auch Aspekte, die wir missverstehen? Man liest und hört ja auch immer wieder von einem besonderen Verhältnis des Staates zu seinem Volk.
China betont natürlich vor allem, dass die künstliche Intelligenz und der Einsatz dieser Technologien das Leben der Menschen einfacher machen, dass es das Leben dadurch sicherer wird, bequemer wird. Aber die Kehrseite ist natürlich, und das ist vollkommen richtig, künstliche Intelligenz kann auch dazu dienen, autoritäre Herrschaft noch effizienter zu gestalten, ein ethnisches Profiling zu organisieren, Minderheiten zu überwachen, wie wir es jetzt in China erleben, eine größtmögliche Kontrolle und Überwachung der Bevölkerung zu erreichen. Und von daher sind diese Technologien für die Kommunistische Partei Chinas auch willkommene Herrschaftsinstrumente, wenn man so will, also Instrumente zu einer Art digitalen Diktatur.
Also zumindest aus meiner Sicht sieht es so aus, als wenn da auch noch andere Aspekte eine Rolle spielen. Also zum einen eben, dass diese Minderheit der Uiguren kontrolliert werden soll und ja, man möchte sie möglichst überwachen von vorne bis hinten, aber gleichzeitig wirkt das auch wie so ein riesiges Versuchslabor, dass man da ausprobiert, was eben alles so möglich ist. Also eben mit Face Recognition und all diese Dinge, die wir wirklich noch für Science Fiction gehalten haben.
Das glaube ich auch. Die Uiguren ist, oder das Beispiel Xinjiang ist jetzt ein Mikrokosmos, wo man das sozusagen ausprobiert. Aber China hat natürlich ganz generell Interesse daran, sozusagen die Kontrolle und die Überwachung der Bevölkerung zu optimieren. Es ist ein autokratisches System, in dem Stabilität über alles geht, in dem nur bestimmte Dinge zugelassen sind und andere nicht. Das heißt, wenn die an den Herrschaftshebeln sitzen, diese Formen der Kontrolle haben können, die es viel einfacher machen, Kritiker oder Minderheiten oder welche Leute auch immer zuzuordnen, dann sind das sozusagen willkommene Instrumente.
Gibt es im Land Widerstand oder Protest gegen den Einsatz solcher Technologie und gegen die Repressalien gegen die Uiguren, einerseits vom Volk ausgehend vielleicht aber auch von den Tech-Unternehmen, die ja unter Umständen auch gar nicht so ein Interesse daran haben, dass derart mit der Technik experimentiert wird?
Ja, also von den Tech-Unternehmen, um damit kurz anzufangen, da hört man bislang nichts Kritisches. Die sagen halt, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir erforschen neue Technologien, stellen sie zur Anwendung bereit. Was dann damit gemacht wird, ist sozusagen in der politischen Verantwortung. Und man muss sagen, die meisten Chinesen, wenn man mit ihnen spricht, sind auch nicht unbedingt dagegen. Den Chinesen wird es auch so vermittelt, als helfe man jetzt im Fall der Uiguren, als helfe man den Uiguren dabei, sich in die Mehrheitsgesellschaft besser zu integrieren. Viele glauben das auch. Und auch Datenschutz zum Beispiel spielt in China eine ganz andere, eine untergeordnete Rolle. Und deshalb gibt es keinen großen Protest zum Thema Überwachungsstaat oder dem Einsatz dieser Technologien. Die Kritik kommt vor allem von außen, von westlichen Regierungen, von Menschenrechtsorganisationen, auch von der UN. Aber man muss da auch konstatieren, dass die Uiguren leider keine besonders große Lobby haben.
Sagt Axel Dorloff, ARD-Korrespondent in Peking. Wie gesagt, vieles von dem, was wir hier gerade besprochen haben, war früher nur als Science-Fiction denkbar und ist jetzt da vielleicht sehr viel eher, als wir erwartet hätten. Wir bleiben gleich noch bei diesem Thema, China und Science-Fiction, denn auch da, in den wirklichen Zukunftsgeschichten, tut sich etwas im fernen Asien.
Vorher Musik. All my favorite singers are Willie Nelson, betitelte Astral Swans. Genial, sein Debütalbum. Jetzt hat der kanadische Songwriter ein neues, Strange Prison. Darauf viele mittelmäßige und ein sehr guter Song, nämlich dieser hier, Controls.
Gerade haben wir über die technische Überwachung der uigurischen Minderheit in China gesprochen. Gesichtserkennung, der Social Credit Score, rasant wachsende Megastädte, Technologie überall. China wirkt oft wie ein Land aus der Science Fiction.
Seit Jahren zeichnet sich ein weiterer Trend ab. China liefert nicht nur Realdystopie, sondern auch ganz große Science-Fiction-Geschichten für ein Weltpublikum. Die Bücher der Trisolaris-Trilogie von Xinxin Lui sind Weltbestseller. Eine seiner Kurzgeschichten wurde in China verfilmt und innerhalb von 9 Tagen zu einem der erfolgreichsten Kinofilme des Landes.
Und am 30. April, da bekommt über Netflix die ganze Welt die Möglichkeit, dieses Werk zu schauen. Grund genug, sich das genauer anzusehen und auch zu fragen, warum der Westen so skeptisch auf dieses und ähnliche Werke reagiert. Jochen Dreyer über chinesische Science-Fiction, alte Klischees und neue Weltenretter.
Goodbye, Solar System. Au revoir, System Solaire.
Auf Wiedersehen, Sonnensystem.
Das Szenario des Films kurz erklärt. Die Sonne stirbt und dehnt sich aus. In 100 Jahren wird sie die Erde verschlingen. Die Lösung, damit die Menschheit überleben kann, den ganzen Planeten mit 10.000 Raketenantrieben ausstatten und das Sonnensystem verlassen. Die Erde wandert durchs All. 2500 Jahre soll es dauern, bis ein neuer Stern erreicht wird. Doch schon nach 20 kommt es zur weiteren Katastrophe. Beim Vorbeiflug am Jupiter wird die Erde durch die Gravitation des Gasriesen auf Kollisionskurs gezogen.
Probability of colliding with Jupiter increases.
Die wandernde Erde ist eine Kurzgeschichte des Erfolgsautors Xixin Liu, die zu einem Action-Blockbuster verfilmt wurde. Doch wenn normalerweise Amerikaner zur Rettung der Welt antreten, stehen hier Chinesen im Vordergrund. Die Kritiken in amerikanischen Medien lesen sich ein wenig so, als wäre ihre Ehre verletzt. Ein Rip-Off, nur eine Kopie von Filmen wie Armageddon, Gravity oder Interstellar. Der Film sei außerdem flach und physikalischer Quatsch. Nathaniel Isaacson, Experte für chinesische Literatur und Science Fiction an der North Carolina State University, hält diese Erwartungen für falsch.
Ich glaube, es gibt eine Tendenz, zu viel vom chinesischen Kino zu erwarten. Wir würden das Gleiche nicht von einem amerikanischen Blockbuster erwarten. Es kann schlecht alles auf einmal sein. Und die letzten Filme, in denen Bruce Willis die Erde gerettet hat, waren auch nicht besonders tiefsinnig. Und man kann es natürlich auch einen Rip-Off nennen, man könnte es aber auch eine Hommage nennen, was ja in der Science-Fiction durchaus Tradition hat. Außerdem war Kino nie ein besonders originelles Medium. Es hat schon immer alte Ideen recycelt.
Den Kritiken in der Washington Post, bei Slate oder beim Online-Magazin The Verge wird aber noch etwas anderes vorgeworfen. Sie seien orientalistisch, würden sich also alter kolonialer Klischees bedienen oder diese in den Film hineinlesen. Asiaten seien auf die Gruppe konzentriert, seien weniger individuell, wären charakterlose Schafe in einem System. Die größte Anklägerin ist die chinesische Journalistin Mu Qingzhang. Hinter ihr steht eine virale chinesische Netzgemeinde, die sich den Stolz auf den Erfolg des Films nicht nehmen lassen möchte. Tatsächlich bedient sich der Film der gleichen Bilder, wie wir sie aus fast allen Blockbustern kennen.
Der Film ist sehr auf individuelle Bemühungen fokussiert und auf die Kernfamilie. Es gibt viel Rebellion und es werden die Regeln des Kollektivs gebrochen. Ich denke, das Ende wird da ein bisschen überinterpretiert, wo eine kollektive Aktion die Wende bringt.
Dass der Film so viel kritischen Gegenwind aus dem Westen erfährt, hat vielleicht noch einen anderen Grund. Denn mit dem Aufstieg Chinas zur wirtschaftlichen Weltmacht und mit dem Niedergang der öffentlichen Wahrnehmung des Amerikaners als Weltpolizisten verschieben sich die Rollen. Und das mag der ein oder andere nicht so gerne wahrhaben. Und so sind die USA im Film auch auffällig abwesend, der Rest der Welt allerdings nicht. Die Weltregierung spricht Französisch, der beste Freund des chinesischen Astronauten ist ein Russe und am Ende kann die Welt nur gerettet werden, wenn alle zusammenarbeiten.
Come on, let's pass out to the people.
Der ganze Film kann durchaus als Metapher auf die globale Klimakrise gesehen werden. Eine Katastrophe, die nur gemeinsam gelöst werden kann. Und momentan heißt gemeinsam eben alle, nur nicht die USA. Dann nehmen die Chinesen eben das Zepter in die Hand. Sascha Mamczak, Lektor und Herausgeber beim Heine Verlag, wo auch Xixin Liu auf Deutsch verlegt wird, verweist auf eine Tendenz im Genre.
Ich glaube, dass die chinesische Science-Fiction ein bisschen mehr daran glaubt, dass man mit technischen Mitteln die Sache schon irgendwie in den Griff kriegen wird. Das reflektiert ja so ein bisschen auch die derzeitige Situation der chinesischen Gesellschaft. Die sind von sich selbst fasziniert, wenn nicht gar berauscht, wozu sie alles fähig sind.
Womöglich spielen auch die politischen Verhältnisse Chinas bei der Rezeption der Filme und Bücher eine Rolle. China ist keine Demokratie, wird von einer Partei regiert, es gibt keine Pressefreiheit und Unterdrückung von Minderheiten. Den Autoren wird vorgeworfen, sie seien zu unpolitisch und ja, Xixin Liu beispielsweise hält sich vornehm zurück, wenn er nach Politik gefragt wird. Aber eigentlich muss man ihn auch nichts fragen.
Wenn man ihre Texte liest, kann man einiges hineinlesen. Diese Metapher sagt chinesischen Lesern ganz viel. Und wir erkennen sie gar nicht als deutsche Leser. Das ist so ein bisschen wie in der Sowjetunion damals, die Romane der Brüder Strugatsky. Die wimmelten nur so vor Regimekritik, aber man musste genau lesen, um es zu erkennen.
Science Fiction schreibt nie über die Zukunft. Sie beschreibt eine mögliche Zukunft aus den Erfahrungen von heute und aus der Vergangenheit. Auch bei den Geschichten vom Bestsellerautor Xi Xin Lu muss man etwas genauer lesen, um zu erkennen, es geht nicht um das Hochhalten Chinas als Weltmacht, sondern Lu glaubt fest daran, dass die Welt zusammenrücken und als globale Menschheit die Probleme von morgen angehen muss. Man kann die Geschichte aus seinen Büchern und in den Filmen The Wandering Earth deshalb auch als Handreichung sehen. Ihr müsst nicht immer nach Westen schauen, wir denken auch global, würden für eine Zukunft Opfer bringen. Und wenn es drauf ankommt, dann zerstört auch ein Chinese das allessehende und widerspenstige Computerkontrollsystem.
Die wandernde Erde löst Reflexe aus und vielleicht, wenn der Film dann ab dem 30. April gestreamt wird, wir sagen es mal hier auf Netflix, vielleicht auch Bewunderung, vielleicht gucke ich mir das wirklich an.
Ja, es ist Wahnsinn, was gerade alles so kommt. Es sind ja unglaublich viele Science-Fiction, ja sowohl TV-Serien als auch Bücher, habe ich so das Gefühl, kommen gerade verstärkt raus. Mir geht das ja so, ich habe mich eine Zeit lang wirklich für Science-Fiction interessiert, aber ich habe so das Gefühl, was hier auch gerade so anklang, dass dieses Thema halt immer so ähnlich ist oder dass das so klischeehaft immer erzählt wird, diese Geschichten und immer diese große Weltenrettung und sowas. So richtig neue Motive in der Science-Fiction, ich sehe sie nicht so richtig und deshalb finde ich es leider oft langweilig inzwischen.
Ja, ich lese gar nicht so viel. Ich habe ein paar Bücher von Cory Doctorow gelesen und bei Axel Dorloff hatten wir es besprochen. Das erinnerte mich an Cory Doctorow, was er da beschrieben hat. Und Jochen hat es ja eben auch gesagt, es geht eigentlich um das Heute, welche Ängste man für die Zukunft hat. Und insofern merke ich gerade, werde ich wieder neugierig, weil man dann, wenn man das liest, sich vielleicht schon so ein bisschen vorbereiten kann auf das, was kommt. Insofern habe ich wieder Lust, ein bisschen mehr Science-Fiction zu lesen.
Aber gerade diese Dystopien, ne? Also dann Orwell, wir reden seit, weiß ich nicht, 50 Jahren über Orwell und vieles von dem ist ja jetzt tatsächlich schon da. Irgendwie jetzt ging es meiner Ansicht nach mal darum, nochmal so ganz neue Szenarien zu entwickeln oder ganz neue Ideen so zu haben. Aber
verstehe.
Es geht natürlich trotzdem immer um den Menschen und der Mensch hat wahrscheinlich auch in 1000 Jahren, wenn es ihn dann noch gibt, die gleichen Probleme wie heute.
Und dann reden wir bei Breitband drüber.
Vielleicht nicht mehr du und ich, aber vielleicht das, was von uns noch übrig ist.
Genau.
Unsere Gehirne, die in der Cloud aufbewahrt werden natürlich. Ne?
Genau.
Ja, haben wir noch nicht genug von undemokratischen Staaten, vom Netz und den sozialen Medien? Dann würde ich vorschlagen, dranbleiben, denn in wenigen Minuten geht es hier im Deutschlandfunk Kultur um das Theaterstück Fake Youth. Jugendliche lesen darin Hannah Arendt und stellen sich der Frage, wie Internet und Social Media die Gefahr einer Wiederkehr des politischen Totalitarismus verschärfen. Ich bin Martin Böttcher.
Ich Vera Linz und das hier ist nochmal Musik mit The Vapor Cave aus Texas. Oh.